Ich möchte euch bitten, einmal aufzustehen, dass wir beten zu unserem Herrn. Großer Gott, wir stehen vor dir und du bist ein mächtiger Gott, ein ehrfurchtgebietender Gott. Ein Gott, der es würdig ist, allein angebetet zu werden. Herr, wir danken dir, dass wir uns hier treffen dürfen, dass wir in der Bibel lesen dürfen und darüber nachsinnen dürfen, Herr. Was du uns zu sagen hast, Herr, und ich bete darum, dass du uns klare Gedanken gibst, Herr, zum Reden und zum Hören. Herr, dass wir von innen heraus verändert werden durch dein Wort. Dass wir ein Stück weit mehr in dein Bild verwandelt werden, Jesus. Amen. Stell dir vor, du gehst abends gemütlich ins Bett, sagen wir mal recht pünktlich um 23 Uhr. Du schläfst direkt ein. Kommst in den Tiefschlaf, schlummerst seelenruhig. Und plötzlich wirst du aus dem Schlaf gerissen. Deine Mama oder dein Kind, dein Partner rüttelt an dir und sagt, wach auf, hallo, wach auf. Guckst ganz benommen, reißt deine Augen auf, es ist 5:12, du schaust auf das Augenpaar dir gegenüber, auf den Mund, der redet und hör mir zu, kommt es dir entgegen. Du wirst mehr und mehr wach. Denk dran, was ich dir in meiner letzten WhatsApp-Nachricht geschrieben habe. Du musst nämlich etwas wissen. Es ist wichtig. Es wird jemand kommen, der genau das Gegenteil davon sagt. Er wird sagen, das ist ja alles nicht so schlimm. Es gibt keine Konsequenzen, die das mit sich zieht. Erinnerst du dich an meine Nachricht? Es dämmert dir und du erinnerst dich, bist richtig wach jetzt und du hörst nochmal, selbst wenn er das Gegenteil sagt, kann das nicht stimmen, weil du weißt, wie es wirklich ist. Okay? Liegst noch im Bett und sagst, okay, danke für deine Erinnerung. Für die nächsten Stunden kannst du natürlich jetzt nicht mehr schlafen, weil das nimmt dich mit und das bewegt dein Leben. Und diese Nachricht verändert dein ganzes Leben. Und ganz ähnlich gewissermaßen hat Petrus das auch getan mit seinen Briefen. Ja, er will die Gedanken, unser Sinnen aufwecken durch die Erinnerung an die Wahrheiten. Ja, die wichtigen Wahrheiten, an die er erinnert durch seine Briefe. Und in unserem Bibeltext finden wir heute drei Absichten von Petrus, die wichtig sind, um die Wiederkunft Christi klar und deutlich vor Augen zu haben. Also, schlag die Bibeln auf, wir lesen diesen Text gemeinsam, 2. Petrus 3, die Verse 1 bis 7. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch die eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Retters. Und, dass ihr dies zuerst wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, ja, wo ist denn die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt ja alles doch so vom Anfang der Schöpfung an. Denn denen aber, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch das Wort Gottes. Durch welche, also durch die Wasser, die damalige Welt, dann vom Wasser überschwemmt, auch unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Worte unseres lebendigen Gottes. Und diese Verse habe ich unter das Thema gestellt, wach auf! Wach auf, Christus kommt wieder. Und damit werden wir uns das ganze Kapitel über beschäftigen. Wach auf, Christus kommt wieder. Und das Erste, was die Absicht damit ist, die Petrus damit verbindet, gedenke an Gottes Wort. Wach auf, damit du an Gottes Worte gedenkst. Das zweite, die zweite Absicht, damit du weißt, um die Spötter, die kommen werden und die ihre eigenen Theorien haben, um das Ganze umzudrehen und zu sagen, ja, das wird nicht passieren, und gleichzeitig das Wissen um Gottes Wirken. Es hat sich wohl was verändert seit der Schöpfung. Gott hat eingegriffen, Gott wirkt bis heute hin. Und so gelangen wir quasi mit dem zweiten Petrusbrief schon auf die Zielgerade. Das letzte Kapitel, das hat es nochmal richtig in sich. Petrus zeigt zunächst diese Verheißung auf, und es geht thematisch um die Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Er legt die Grundlage und sagt, die Propheten haben schon, die Apostel haben euch all das überliefert. Dann geht es um diese irreführenden Argumente dieser Spötter, und Petrus widerlegt dann Stück für Stück durch verschiedene Argumente diese falsche Sicht und sagt, Jesus kommt wieder. Heute werden wir uns das erste Argument von ihm noch anschauen, eben, dass Gott wirkt in der Geschichte. Dann werden wir sehen ab Vers 8, dass er sich auf die Schrift beruft, dass er mit Gottes Charakter argumentiert und am Ende dann sogar ein Versprechen Christi noch aufdeckt. Warum das alles? Wozu schreibt er das? Das finden wir in den Versen 11 bis 14. Da schreibt er, da dies alles so aufgelöst wird, also die Erde und die Werke und der Himmel, was für Leute müsst ihr dann sein in einem heiligen Wandel und Gottseligkeit? Weil das alles geschehen wird. Warum? Darum müsst ihr Leute sein, die heilig wandeln. Oder Vers 14. Deshalb, ja, weil das alles geschehen wird, Geliebte, und weil wir dies erwarten, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos vor ihm in Frieden befunden zu werden. Das ist die ganze Absicht dahinter, ja, worauf er hinzieht. Christus kommt wieder, und dein Leben im Hier und Jetzt muss davon geprägt sein. Wir sehen hier, dass Spötter auftreten, und sie wollen die Hoffnung nehmen. Sie wollen uns diese Sicht nehmen, dass Christus wiederkommt. Sie wollen durch ihre Argumente deutlich machen, das wird nicht passieren. Und Petrus hält dagegen und sagt, es wird passieren. Christus kommt. Und deswegen möchte ich euch heute daran erinnern, aber auch durch diese tollen Gedanken, diese Wahrheit, die wir überall in der Schrift finden, dass Christus kommt, dass du dadurch ermutigt wirst. Es ist versprochen und es wird geschehen. Und dass wir durch diesen Blick nach vorne unser Leben im Hier und Jetzt hoffentlich wieder neu ein Stück weit mehr ausrichten, mit dieser Hoffnung auf dieses Ziel. Ja, Petrus' erste Absicht, um uns die Wiederkunft klar und deutlich vor Augen zu führen, ist die hier, gedenke Gottes Wort. So schreibt das dann im Vers 2. Wir schauen uns kurz nochmal Vers 1 an, wo er sagt, diesen zweiten Brief schreibe ich euch. Ja, Petrus leitet hier ein, er erklärt, dass das schon der zweite Brief ist, den er an die Fremdlinge in der Zerstreuung schreibt. Und im ersten Petrusbrief ging es ja in einem großen Teil um die Verfolgung der Gemeinde. Im zweiten Petrusbrief, in einem großen Teil, das haben wir die letzten Wochen gesehen, um ihr Lehrer, die die Gemeinde von innen heraus angreifen. Und nun nochmal eine spezielle Art gewissermaßen oder ein Beispiel dafür, die Spötter, die dich und mich durch ihre Argumente entmutigen wollen und sagen, er kommt nicht wieder. Die dir die Hoffnung nehmen wollen auf das, was passieren wird. Und so hat Petrus uns im zweiten Kapitel konfrontiert mit der Wahrheit über die Irrlehrer, die ganzen Informationen und was sie erwartet. Und nun leitet er ein wichtiges Thema ein. Das hat er immer wieder ganz vereinzelt in seinem Brief deutlich gemacht. Christus kommt wieder. Und das Schöne ist, ganz im Gegensatz zu den Irrlehrern, die er sehr hart kritisiert und ihnen ihr Verderben vor Augen malt, schreibt er was an ihrem Finger? In Vers 1, er schreibt, Geliebte. Er liebt seine Leser so sehr, es ist ihm so wichtig, ihnen das alles mitzuteilen. Er ist der Hirte für sie, der sie wirklich lieb hat, der sich um sie sorgt und der möchte, dass sie wach sind. Deswegen erinnert er sie, sagt er. Ja, seine beiden Briefe sollen eine Erinnerung sein an diese wichtigen Wahrheiten, die sie eigentlich schon kennen. Aber wir haben das schon im 2. Petrusbrief, Kapitel 1 gesehen. Unser Problem ist, was? Wir vergessen. Wir vergessen, unser Blick wird betrübt und wir haben das nicht mehr vor Augen. Und deswegen möchte Petrus uns erinnern an diese Wahrheiten der beiden, in diesen beiden Briefen, unseren Sinn aufwecken, dass wir wach sind, dass wir sehen, was wirklich los ist, und leitet damit das Thema ein: Christus kommt wieder. Und Petrus möchte, dass wir dahin kommen, dass wir unterscheiden können. Dass wir unterscheiden können, was richtig und falsch ist, wer richtige Wahrheit und eine falsche, also eine Unwahrheit letztlich lehrt. Er möchte, dass wir die Basis kennen, ja, all das steht schon geschrieben, macht er deutlich. Er möchte, dass wir erkennen, wie diese Irrlehrer bzw. diese Spötter in ihrem Leben leben, was ihre Motivation ist, dass wir sie zurückweisen können. Und er möchte, dass wir die Hoffnung nicht verlieren, sondern dass wir stets diesen Blick haben: Christus, komm wieder, er holt dich nach Hause. Und dann schreibt er in Vers 2 diese Absicht. Er sagt: damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch die Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Retters. Ja, die Leser sollten daran denken, also das für sich annehmen, durchdenken, für wahr halten, festhalten. Und letztlich geht es hier um Gottes Wort. Gottes Wort, was aus den alttestamentlichen Schriftpropheten hier erst einmal besteht, also die, die Sprachrohr Gottes waren und das aufgeschrieben haben, was Gott sagt. Also letztlich geht es hier um Gottes Wort, was sie als Sprachrohr übermittelt haben. Und es geht um die neutestamentlichen Aposteln, die die Gebote des Herrn übermittelt haben. Beide geben, inspiriert durch den Geist, Gottes Wahrheit wieder. Und so haben wir diese alttestamentlichen Propheten, die Gottes Wort übermitteln. Ja, er nennt sie hier auch sehr schön heilige Propheten, und das ganz im Gegensatz zu den unheiligen Irrlehrern und den falschen Propheten, die wir in Kapitel 2 gesehen haben. Auf die müssen wir hören und die haben wir hier drin. Das können wir nachlesen, das steht alles da. Diese heilsame, diesen heiligen Worte, diese reinen Worte in der Bibel. Und thematisch denkt Petrus hier jetzt genau an diese Sache, die Verheißung und die Ankündigung, der Messias kommt, das Gericht wird kommen. Und die Propheten haben immer wieder darauf hingewiesen. Ich habe nur zwei Stellen, aber wir finden das eigentlich in jedem Prophetenbuch zumindest angedeutet, dass Christus kommt, dass das Gericht kommt. Ja. John MacArthur sagt das: es wird von Jesaja bis Malachi, ja, das Thema des letzten Zornes Gottes deutlich verkündigt. Und damit umfasst, das wird in manchen Tag des Herrn genannt, der große Tag, das Gericht, die Wiederkunft Christi, Sacharja 14, ich freue mich schon drauf, im Hauskreis. Daran sollen wir denken. Gedenkt das. Es steht alles da. Haltet das Feste für euch. Sinnt darüber nach. Christus kommt wieder. Und daran müssen wir erinnert werden. Es steht hier. Es steht alles da drin. Und zur Schrift gehören eben auch die neutestamentlichen Aposteln, die Jesu Gebote überliefern. Ja, Christus kommt wieder, um Gericht zu üben. Das ist auch ihre Botschaft, die sie immer wieder deutlich machen. Und so hat es Jesus selber angekündigt und damit verknüpft einige Gebote mitgegeben. Dass wir wachen sollen. Dass wir aktiv sein sollen. Schauen wir uns gleich noch kurz an. Immer wieder bringen auch die Apostel das. Also immer wieder in den Briefen finden wir das. Und auch hier weist John MacArthur auf diese Fülle hin. Ja, er sagt, die Apostel Christi erwähnen in den 260 Kapiteln des Neuen Testaments 300 Mal die Wiederkunft Christi. Ja, und das in verschiedenen Themen, die da angerissen werden. Er sagt, die neutestamentliche Offenbarung über Christi, Sammlung der Seinen, also er wird sie nach Hause holen, die Warnung vor dem endzeitlichen Gericht, die Information über die Aufrichtung seines Reiches, die Lehren über Gottes Einsetzung der ewigen Gerechtigkeit. So sagt er, liefern den Beweis, Christus kommt wieder. Christus kommt wieder und diese Dinge werden danach geschehen. oder dabei geschehen, das Gericht. 23 der 27 neutestamentlichen Bücher sprechen ausdrücklich von der Wiederkunft des Herrn. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Wenn wir lesen, dann lesen wir vielleicht spezifisch auf ein Thema hin und vielleicht beachten wir das mal. Wie groß diese Sicht ist. Wie das immer wieder erwähnt wird und wie damit immer wieder verknüpft wird. Ein Gebot des Herrn. Ein Gebot für das Leben im Hier und Jetzt. Ja? So will Petrus unser Sinnen, unser Denken aufwecken. Indem er uns diese Wahrheiten vor Augen führt, indem er uns daran erinnert. Christus kommt wieder. Und so sagt Jesus zum Beispiel in Matthäus 24, Vers 42 im Zusammenhang mit seiner Wiederkunft, wachet, passt auf. Oder in Lukas 19, Vers 13, handelt, bis ich komme. Seid aktiv. Oder Markus 16, geht hin in die ganze Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. 2. Timotheus 4, im Anblick dessen, dass Christus richten wird, ja, sollen wir das Wort predigen, uns bereithalten, es zu jeder Zeit weiterzugeben. Wachst du? Bist du wachsam in dieser Zeit, bis er kommt? Manchmal schlafen wir. Manchmal sind wir abgelenkt. Manchmal ist unser Leben, unser Sinnen betrübt durch Sünde in unserem Leben. Bist du aktiv? Handelst du, bis er wiederkommt? So sagt es Jesus. Handelt, bis ich komme. Setze das ein, was du hast, bis er wiederkommt. Wach auf! Darum geht's heute. Dass wir nicht betrübt sind, dass wir nicht schlafen, sondern neu darüber nachsinnen, dass wir Gottes Wort haben und gerade die Gebote Jesu in diesem thematischen Zusammenhang dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und ich möchte mit euch noch ein paar Beispiele lesen. Das erste, Hebräer 10, 24 und 25. Ja, das ist so ein Aufruf, den sagt man dann manchmal, vielleicht auch, wenn es uns mal wieder nicht passt, dass so wenig Leute da sind, dann haut man das so einfach raus. Aber schaut mal, mit welchem Blick der Hebräerbriefschreiber das schreibt, mit welcher geistlichen Notwendigkeit. Hebräer 10, die Verse 24 und 25. Wir lesen am Vers 23. Da geht es auch um die Hoffnung. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Er ist treu, der die Verheißung gegeben hat, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Den Tag, wenn er wiederkommt. Weil Christus wiederkommt, ist es umso wichtiger, dass du die Treffen deiner Gemeinde besuchst, damit wir uns anreizen können, damit wir uns ermuntern können, damit unsere Hoffnung gestärkt wird. Schlag den ersten Johannesbrief auf. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 28. Weil Christus wiederkommt, bleib nah bei ihm. Da schreibt Johannes, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben, nicht für ihn beschämt werden bei seiner Ankunft. Weil er wiederkommt, bleib jetzt nah bei ihm, damit du nicht beschämt wirst, wenn er dich nach Hause holt. Ein Kapitel weiter, 1. Johannes 3, die Verse 2 und 3. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es dann offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Seht ihr? Wir blicken auf das Geschehen nach vorne, es wird einmal so sein. Aber im Hier und Jetzt, weil er wiederkommt, gib alles im Kampf gegen die Sünde. reinigen. Und ganz markant, wir haben das im ersten Petrusbrief uns angeschaut, diese Stelle, lesen die jetzt nicht nochmal, aber weil er wiederkommt. Ja, weil er wiederkommt. Und das Ende aller Dinge ist nah, sagt Petrus dort in 1. Petrus 4. Seid besonnen, seid nüchtern zum Gebet, seid voller Liebe untereinander, seid gastfreundlich gegeneinander und dient einander. Setze die Gaben ein, die du von Gott gegeben hast, bekommen hast. Ja, versteht ihr? Wir sollen daran denken und uns darüber nachsinnen, dass Jesus wiederkommt. Und mit der Absicht, unser Leben im Hier und Jetzt, nach diesen Dingen, die wir hier als einige Beispiele, und es gibt wesentlich mehr Stellen, die noch darüber sprechen, dass wir unser Leben jetzt und hier auf ihn ausrichten, dass es sich verändert, dass wir Eifer haben, dass wir hingegeben sind, dass wir danach streben, in Heiligung zu leben, das heißt, uns von Sünde fernhalten und mehr in das Bild Christi verwandelt werden in unserem Wesen. Vielleicht fehlen bei dir Eifer und Hingabe. Und vielleicht ist das der Grund, dass wir diese wunderbare Sicht verloren haben. Er kommt wieder. Und es muss Auswirkungen auf unser Leben im Hier und Jetzt haben. Christus kommt. Und wir dürfen ihm und seinem Wort vertrauen. Da hat er es versprochen. Und ich finde diese Geschichte von diesem Mann hier sehr schön, David Livingston. Der war Missionar und Afrikaforscher. Und zum zweiten Mal ist er durch Afrika gereist mit einer ihm sehr treu ergebenen Trägerkolonne aus dem Stamm der Makololo. Und irgendwann ging ihm das Geld zur Neige. Und mit dem Rest der Tauschwaren gelang es ihm dann, einen Häuptling am Sambesi, also einen Fluss, dazu zu bewegen, für seine 300 Männer zu sorgen, bis er aus England zurückgekehrt ist. Er wollte neue Mittel sammeln und dann seine Expedition fortsetzen. Den Makololo-Leuten aber versprach er, so schnell wie möglich wiederzukommen und dann mit einem großen Schiff in ihre Heimat Sansibar gegenüber zurückzuführen. Livingston reiste ab. Bald schon erhob sich der Spott der Sambesi-Leute. Meint ihr, der weiße Mann wird je wiederkommen? Wo ist denn je ein Weißer, der für schwarze Zeit und Geld opfert? Die Makololo antworteten, ihr kennt unseren Vater nicht. Sein Leben würde er für uns lassen. Er kommt gewiss wieder und bringt uns nach Hause. Ein Jahr verging. Etliche Makololo wurden krank, sie starben. Das zweite Jahr verstrich. Die Sambesi-Leute höhnten lauter und lauter. Aber die Makololo-Leute blieben fest und sagten, er wird kommen. Eines Tages hörte man lautes Brausen und Rauschen, ein Getöse unbekannter Art. Alle rannten zum Fluss runter, pusten und schnauben, kam ein großes Dampfschiff heran. Und das war das Erste, was den Sambesi befuhr. Mit einem lauten Jauchzer riefen sie, unser Vater, und sie sprangen ins Wasser und kletterten an Bord ihrem treuen Mann um den Hals. Eine schöne Geschichte, die eigentlich genau das deutlich macht. Dieses Vertrauen. Er kommt wieder. Er holt uns nach Hause, weil er es versprochen hat. Gedenke daran. Gedenke an Gottes Wort und lass es dein Leben prägen. Die zweite Absicht, die wir finden, die geht in Vers 3 weiter. Wisse um die Spötter. Und damit ihr zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln. Wir müssen wach sein, damit wir das hier wissen. Wir müssen das verstehen und durchdringen, was hier passiert. Falsche Lehrer, Spötter. Petrus warnt uns davor und er sagt, wach auf! Ihr müsst wissen, die kommen. Und die werden das, was ihr wisst, verdrehen und leugnen. Es kommen Spötter, die spotten und die Bibel, die geht nicht sehr freundlich um mit den Spöttern. Ja? Sie sagt, das ist dumm, ja? Es ist töricht. Der Spötter ist töricht, Sprüche 11. Und jeder Spötter, jeder, der Spott treibt, muss für sich die Folgen tragen. Sprüche 9, Vers 12. Und das sehen wir schon im Anblick auf Vers 7 hier im 2. Petrusbrief. dass da am Ende ein Gericht über die Gottlosen kommen wird. Und jeder, der Spott treibt und das nicht wahrhaben will, was Jesus Christus getan hat, der muss am Ende die Folgen dafür tragen und die sind ewig. Es gab schon immer Menschen, die haben sich über Gottes Gericht lustig gemacht. Im Alten Testament finden wir viele Beispiele dazu und es wird sie immer wieder geben. Ja, hier steht dieser Begriff in den letzten Tagen. Und das meint, die Bibel meint damit die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu. Ja, die letzten Tage, die Endzeit, die Zeit, die jetzt gerade dran ist. Die Spötter können neben dir sitzen. An diesen Jesus glaubst du? Der kommt doch gar nicht wieder, so ein Quatsch. Die Spötter haben, und das schreibt Petrus uns, schaut hinein, ein Kennzeichen. Daran können wir sie erkennen. Sind ihr Lehrern gleich. Sie handeln nach ihren eigenen Begierden oder wandeln nach ihren eigenen Begierden. Daran können wir sie erkennen, dass ihre Lebensart und ihre Lebensweise eine ganz eigene Sprache spricht, egoistisch auf sich bezogen. Der Grund für ihren Spott liegt aber ebenso in den Begierden. Ich denke, hier liegt auch der Grund. Ja, schaut nochmal rein. Vers 3, ja? Die nach ihren eigenen Begierden wandeln und dann sagen. Ja, sie wandeln nach ihren Begierden und blenden was aus? Die Wiederkunft und das Gericht Christi. Der Grund für ihren Spott liegt wahrscheinlich in ihren Begierden, weil sie sich aus der Verantwortung ziehen wollen und das nicht wahrhaben wollen, dass sie dafür gerichtet werden. Sie wollen ihr Leben leben und versuchen durch diese spöttische Leugnung der Wiederkunft Christi und damit verbunden das Gericht, sich vor den Konsequenzen zu drücken. Ihr Denken und Leben ist ein Leben völlig verdreht. Ganz im Gegensatz zu den Aposteln, die klar bei Gottes Wort bleiben und eine klare Linie haben. Und vielleicht bist du jemand, der sagt, ja, die Christen. Du spottest auch. Vielleicht hast du schon so viel verstanden und möchtest auch nur irgendwo ablenken von der Last deiner Schuld und der eigenen Verantwortung, die du vielleicht schon wahrgenommen hast für das, was du tust. Du denkst, du kannst leben, ohne die Konsequenzen dafür zu tragen. In den letzten 3 Wochen haben wir ganz, ganz deutlich gesehen, was am Ende passieren wird. Gott wird all diejenigen in ein Gericht stellen und verdammen, die keine Vergebung ihrer Schuld haben. Jetzt mal ehrlich, ganz gefährlich ist ein Leben ohne Gott. Wenn du weißt, dass alle sterben und nur ahnst, was danach kommt. Die Spötter, von denen Petrus hier schreibt, ja, sie ziehen die Verheißung Christi, die Verheißung Gottes ins Lächerliche. Ja, sie hinterfragen diese Ankunft, die Wiederkunft Christi. Und damit müssen wir uns eine Sache vor Augen halten. Die Gemeinde damals, die lebte in einer Naherwartung. Die dachte, Jesus kommt sehr, sehr, sehr bald wieder. Und nun sind ja schon 30 Jahre vergangen, seit Christus in den Himmel aufgefahren ist. Und nun ja, Petrus wird uns noch eine Erklärung dafür liefern. Vers 8. Für diese Verzögerung. Vers 9, für diese Verzögerung. Ja? Zeitrechnung ist bei Gott anders. Und es ist alles nur jetzt noch Zeit der Gnade. Seid lieber froh, dass es noch nicht geschehen ist. Schauen wir uns dann die nächste Woche wahrscheinlich an. Also die Spötter ziehen diese nicht eingetretene Wiederkunft durch den Dreck. Sie machen es lächerlich und argumentieren nicht, wie Petrus es dann tut mit der Schrift. Basis, die Verheißung. Ja, und sie machen es dennoch ganz schlau. Habt ihr das gesehen? Vers 4. Seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung. Sie bringen jetzt nun die Väter, das sind die Patriarchen, Abraham, Isaak, Jakob mit ins Spiel und die Schöpfung. Ja? Das sind ja erstmal tolle Begriffe und das sind erstmal gute Untermauerungspunkte. Paulus, Petrus, die argumentieren ja auch immer wieder mit den Patriarchen. Und diese Namen schmeißen sie in den Ring, aber sie haben eine Lehre, die besagt, die Schöpfung wurde angestoßen, und es ändert sich nichts mehr. Ja, da gibt es heutzutage einen ganz tollen Begriff für. Uniformitarismus. Ja, Uniformität heißt so viel wie Gleichförmigkeit oder Gleichmäßigkeit. Das heißt, seit der Schöpfung sei alles beim Alten geblieben. Ja, also ein natürlicher Kreislauf, ein Vorgang folgt dem anderen und es ändert sich nichts. Und man sagt, so wie es in der Vergangenheit gelaufen ist, so wird es auch weiter laufen. Das heißt in letzter Konsequenz, es gibt keinen Gott, der eingreift. Ja? Und sehr interessant, diese Vertreter, die müssen ja dabei annehmen, dass sie die ganze Geschichte kennen und die ganzen physikalischen und biologischen Abläufe und das schon in der Vergangenheit wissen, dass sich da nichts verändert hat. Also sehr stark, und sie gehen eben davon aus, dass das immer so bleibt. Dass nichts Übernatürliches in die Natur eingreift, das sie verändert. Und damit sagen sie natürlich auch, es wird kein Gericht geben. Diese Erde wird nicht durch Feuer zerstört werden, wie Petrus es dann deutlich macht. Christus kann gar nicht wiederkommen. Und damit sind sie auf dem Holzweg, wie Petrus uns mit mehreren Argumenten in den nächsten Versen dann noch deutlich macht. Ja, wenn wir das biblisch betrachten, dann gibt es natürlich eine gewisse Form von Abläufen, von immer wiederkehrenden Sachen. Ja, und das dürfen wir Gott sei, da dürfen wir auch Gott Danke für sagen, dass Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht nicht aufhören. Das ist ein gottgegebenes Gesetz, was nach der Sintflut Gott versprochen hat. Aber, so sagt Benedikt Peters, ist das kein Beweis dafür, dass alles, nur weil es immer so gewesen ist, auch immer so bleibt. Es ist vielmehr, so sagt er, das Zeichen der Zuverlässigkeit des Schöpfers und der Beweis seiner Macht, der durch sein Wort alle Dinge trägt und durch seine Güte erhält. Deswegen sollten wir, wenn wir das beobachten, dass wir diese geologischen Dinge, die immer wiederkehren, und wir können das jetzt wieder sehen, die Blumen wachsen, die Blumen blühen und sie werden wieder verwelken und nächstes Jahr geht es wieder von vorne los. Da können wir unseren Herrn für danken, dass er das so eingerichtet hat. Aber die Spötter drehen das ins Gegenteil und sagen, es wird immer so weitergehen, nichts wird sich ändern. Diese Wahrheiten wollen die Spötter nicht wahrhaben. Die ziehen sie ins Lächerliche. Und ich möchte zur Anwendung einige Gedanken losgeben. Ja, dass Spötter natürlich für ihre eigenen Dinge verantwortlich sind, aber Petrus macht deutlich, und Benedikt Peters denkt das so ein bisschen weiter, und das hat er sehr stark, finde ich, gemacht, dass wir nicht allein der Verkehrtheit der Spötter die Schuld dafür geben, dass die Wahrheit von dem Kommen des Herrn bei den meisten nicht ernst genommen wird. Also er sagt, wir können ihnen nicht nur allein die Schuld dafür geben, sondern er sagt, wir müssen auch bekennen, dass die Torheit der Christen dazu beigetragen hat. Was meint er damit? Er sagt, wilde Endzeitspekulationen, süffig aufbereitete Endzeitszenarien, krause Verschwörungstheorien, die sich immer wieder als falsch erwiesen haben. Ja, also wenn irgendwelche Propheten aufgestiegen sind und sagen, in 20 Jahren kommt er wieder und dann ist der Zeitpunkt, er kommt nicht wieder, so verliert das Thema natürlich an Glaubwürdigkeit. Und so, sagt Benedikt Peters weiter, haben sie die Wahrheit von den letzten Dingen in den Ohren der Öffentlichkeit unmöglich gemacht. Aber, und das ist ein zweites Argument, und das geht uns alle was an. Ich denke nicht, dass hier viele aufstehen werden und abstruse Ideen verkünden. Ich hoffe es nicht. Aber das Zweite, das geht uns alle was an. Er sagt, der Lebensstil der Christen hat die ungläubige Welt in ihrer Meinung bestärkt, es sei die einzige Welt, die es gibt. YOLO, sage ich dazu. Du lebst nur einmal, alles passiert hier, danach ist aus. Er sagt, der Materialismus, Karrieresucht, unwürdiges Jagen nach Erfolg, das Buhlen um Anerkennung, die Leidenscheu und die Unversöhnlichkeit von uns, die wir den Namen des Nazareners tragen, Jesus Christus. Mit unseren Taten leugnen wir alles, was wir zu glauben bekennen. Sehr drastisch formuliert. Ja, verstehst du das Problem? Durch unser Leben können wir auch Spöttern Grund zum Spott geben. Ist das nachvollziehbar, ja? Wenn unsere Sicht vernebelt ist auf das, was kommen wird, dass wir nicht brennen dafür, dass Christus wiederkommt, unser Leben im Hier und Jetzt ausrichten, dass unsere Hoffnung nicht so entflammt ist. Dass unsere Gedanken um alles, was irdisch ist, kreisen. Und wir nicht davon erfüllt sind, dass er wiederkommt, dass unser Leben von ihm geprägt sein soll. Dann dürfen die Spötter natürlich mit Recht sagen, ja guck mal, du verkündigst große Sachen, aber lebst gar nicht danach. Deswegen wisse um die Spötter. Die Frage ist, gibt es vielleicht Spötter in deinem Umfeld aufgrund deines Lebens? Verachten sie Christus wegen deines und meines Lebensstils, wegen meines und deines miesen Redens, wegen illegalen Machenschaften, die sie mitbekommen und wo sie wissen, eigentlich passt das ja gar nicht dazu, dass du doch so rein sein möchtest wie dein Jesus, so sagen sie. Lebe dein Leben für Christus im Anblick seiner Wiederkunft. Gib Spöttern keinen Grund zu spotten durch ein unwürdiges, durch ein unvorbildliches Leben. Es gibt einen Grund, warum sie spotten dürfen. Wenn du ihn Christus verkündigst, wenn du dazu stehst, was Christus sagt, wenn du zu deinem Glauben stehst, dann dürfen sie spotten. Und das hat Petrus in seinem ersten Brief deutlich gemacht. Das ist gut. Auch wenn das nicht angenehm ist. Aber wenn sie dich ausspotten, weil du an Christus glaubst, dann passiert genau das, was Jesus angekündigt hat, was die Apostel gesagt haben. Wer nur gottesfürchtig leben will, der wird verfolgt werden um meines Namens willen. Die Welt wird ihn hassen, sagt Jesus. Spott wird da sein. Und das ist ein gutes Kennzeichen dafür, dass du am guten Weg bist. Der Spott ist in Ordnung. Aber lass die Menschen nicht spotten darüber, wenn du falsches Leben lebst, entgegen dem, was du sagst. Kommen wir nun zum letzten Punkt. Wisse um Gottes Wirken. Und das ist das erste Argument, was Petrus bringt. Er sagt, ey, Moment mal, das stimmt doch alles gar nicht. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass Gott nicht eingreift. Und er sagt, Gott hat das getan. Er hat das in der Schöpfung bewiesen und Dinge in der Schöpfung hat er dazu genutzt, später diese Welt zu vernichten, das Wasser. Ja? Wir lesen nochmal die Verse 5 und 6 im 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Denen, die dies behaupten, ist aber verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser bestand hatte. Und zwar durch das Wort Gottes. Durch welche die damalige Welt unterging vom Wasser überschwemmt. Ist hier ein bisschen sperrig formuliert. Aber ab hier bringt Petrus einige Argumente, um ihn deutlich zu machen, er kommt wieder. Er kommt wieder. Und die Leser sollen diese Gegenargumente von Petrus ebenso kennen. Sie sollen darum wissen. Ja? Und das belegt er hier einerseits mit der Schöpfung und damit verbunden die Sinnflut. Ein sehr wiederkehrendes Beispiel bei Petrus. Er erklärt den Lesern, dass den Spöttern, die in den Versen 3 und 4 die Wiederkunft Christi leugnen, dass ihnen etwas verborgen ist. Ja, sie behaupten etwas, wieder besseres Wissen. Ja, so heißt es auch in anderen Übersetzungen, die Spötter wollen von den Argumenten um Schöpfung und Sinnflut nichts wissen. Sie wollen nichts wissen. Sie übersehen absichtlich das klare Wirken in Schöpfung und Sinnflut mit Absicht. Sie wissen es eigentlich besser. Also das Problem ist nicht mangelnde Erkenntnis oder Wissen, sondern sie behaupten etwas entgegen dem ganz bewusst. Trotz besserem Wissen, mit Absicht. Ja, also wenn ich die Augen verschließe, dann ist es für mich nicht wahr. So war es ähnlich, sage ich mal, als der Krieg in Deutschland kurz vor dem Ende stand. Und es war trotzdem verboten, laut zu sagen, dass Deutschland verloren hat, obwohl es eigentlich jeder wusste. Wer das trotzdem tat, der konnte noch hingerichtet werden als Wehrkraftsersetzung oder wegen Wehrkraftszersetzung, ja, also er zersetzt die Wehrkraft, er demoralisiert sie. Es gab einen gewissen Albert Speer, der Hofarchitekt war, dann aber Rüstungsminister von Hitler. Der schreibt dann in seinen Lebenserinnerungen, wie ihm der Führer noch im März 1945, ja, als alle schon eigentlich eingezogen waren von den Alliierten, unter Tränen das Versprechen abnahm, er glaube an den Endsieg. Und er schrieb dann, mit Willen verschloss der Despot seine Augen vor der Tatsache, dass der Untergang fest bevorstand. Und so tun sie es auch. Eigentlich wissen sie es, aber sie schließen ihre Augen und sagen, nein, Ich lebe in meinen Begierden. Es wird nicht kommen. So kann ich darin weiterleben. Und Petrus widerlegt das hier und sagt, ey, Moment mal, es ist Gottes Schöpfung, Gottes Sinnflut, Gottes Wirken im Heute und auch in der Zukunft, was völlig klar ist. Ja, Christus wird kommen, weil Gott wirkt, gewissermaßen. Ja, das Erste, was er zeigt, Gottes Wirken in der Schöpfung, und das ist wirklich krass. Wir haben jetzt nicht die Zeit, dass wir die Schöpfungsgeschichte nochmal lesen, wie Petrus das hier mit diesen Wassern zusammenfasst. Ja, für Gott ist es klar, um das Universum zu schaffen, braucht er keine Materie, sondern durch sein Wort erschafft er Dinge in 6 Tagen. Obwohl Gott schon immer existierte, markierte die Schöpfung letztlich den Anfang von Raum und Zeit, für uns zumindest verständlich. Und als Gott die Himmel schuf, bildete er auch die Erde aus dem Wasser heraus und inmitten des Wassers. So beschreibt es Petrus ja hier. Ja? Also zwischen 2 Wassermassen wurde diese Erde geschaffen. Am 2. Schöpfungstag waren oben die Wasser in einer Dunsthülle, so habe ich es mir mal zusammengefasst, notiert, und unten eben die Wasser in der Tiefe, die dann auch später bei der Sintflut nochmal eine Rolle spielen. Und am 3. Tag schied er dann das Land von dem Wasser, in dem das Trockene sichtbar wurde. Das sind so ganz grob Schöpfungstag 2 und 3, 1. Mose 1 ab Vers 6 nachzulesen. Petrus sagt, Gott hat das so gemacht, er wirkt, er hat diese Schöpfung so getan, in 6 Tagen hat er die ganze Welt erschaffen. In seiner vollen Ausprägung, mit seiner ganzen Vollständigkeit. Und da kann man große Diskussionen drüber führen, man kann ein großes Fass jetzt nur aufmachen. Glaubst du an die Schöpfung durch Gott in 6 Tagen? Ich glaube das. Weil ich an einen allmächtigen Gott glaube, dem alles möglich ist. Der eingreift, der wirkt. Und ich sehe, dass Mose das tut. Sogar in den 10 Geboten belegt er das gewissermaßen. 6 Tage arbeiten und 1 Tag ruhen, so wie Gott in der Schöpfung. 6 Tage, sagt er dort. Petrus belegt es hier. Jesus belegt es in Markus 13 zum Beispiel, dass Gott diese Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Und das war dieses Ereignis. Diese Erde wurde durch Gottes Wort, so schreibt, fügt er hier noch am Ende von Vers 5 an, durch Gottes Wort geschaffen und hat dadurch Bestand. Kraft des Wortes Gottes. Und damit verknüpft, und das ist das Interessante, welches Argument Petrus jetzt hier zieht, ja? Gottes Wirken in der Sintflut. Ja? Was dann Vers 6 eben durch welche, und das bezieht sich auf die Wasser in Vers 5, durch die Wasser, die er nutzte, dass die damalige Welt unterging, von Wasser überschwemmt. Die Wasser, die oben und unten waren, so finden wir es auch in der Geschichte von Noah, also kann man alles nachlesen, dass Gott die oberen und die unteren Wasservorräte mitgeschaffen hat, sie letztlich in die Schöpfung integrierte als Instrument zur Vernichtung der Menschheit. Bei der Sintflut. Muss man sich vorstellen. Er hat das so integriert mit den beiden Wassermassen, um sie zu nutzen, um die Menschen nach seinem Willen, und das ist sein Wort, er sagte es, die Menschen sind böse, ich möchte sie vernichten, auszulöschen. Gottes Wirken in der Schöpfung führt dazu, dass sein Gericht in der Sintflut gewirkt wird. Jesus sagt das so drastisch. Alles war gut. Die Leute feierten, sie waren fröhlich, sie aßen und tranken, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Dann war Schluss mit lustig. Die damalige Welt, durch Gottes Wort bestehend, ging dann unter. Ja, nicht die Welt ist zerstört worden, sondern Welt im Sinne, wie es hier auch steht. Gott hat die Welt geliebt. Ja, natürlich mag er seine Schöpfung, aber er liebt die Menschen dieser Welt. Die Bewohner dieser Welt sind umgekommen, bis auf 8, das haben wir vor einigen Wochen noch gesehen. Gott, der diese Welt geschaffen hat, hat die unterirdischen Wassermassen und die am Himmel genommen und diese Welt überflutet, bis alles, bis auf 8 Seelen ausgelöscht wurde, plus die Tiere. Gott hat das getan. Gott wirkt, Gott greift ein. Er hat nicht diese Welt angestoßen und alles läuft, so wie die Natur ebenso in seinen Kreisläufen läuft. Nein, Gott wirkt. Und das, und so schreibt er hier, Durch dasselbe Wort. Durch dasselbe Wort wird nämlich noch in der Zukunft was geschehen. Und damit kommen wir zum letzten Vers. Schaut nochmal rein in Vers 7. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Was für eine ernste Stelle. Die heutige Welt, in der wir leben, ist gemäß Vers 7 durch dasselbe Wort aufbewahrt wie die Welt vor der Sintflut. Ja? Wir können durchaus davon ausgehen, dass diese Welt vor der Sintflut ein Stück weit anders war. Ja? 1. Mose deutet das gewissermaßen an. Aber sie hat ebenso Bestand gehabt durch Gottes Wort. So wie unsere bekannte Welt durch Gottes Wort Bestand hatte. Aber es wird noch eine weitere Umwälzung geben und das sehen wir dann in den nächsten Versen. Vers 13 dann insbesondere, können wir mal kurz reinschauen. Wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Es wird nochmal etwas umgewälzt werden. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde, wo wir aber leben, die sind durch dasselbe Wort aufbewahrt. Ja, sie bestehen nicht nur, sondern sie sind zu einem Zweck aufbewahrt. Dass wir hier im Moment leben können, aber, und das macht er dann deutlich, fürs Feuer aufgehoben. Das Feuer bezeichnet diesen Tag des Gerichts, des Untergangs, und das steht in den nächsten Versen, wie alles aufgelöst wird und die Himmel in Feuer geraten und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Es wird total vernichtet werden. Und so hat Gott eins versprochen, durch Wasser werde ich diese Erde nicht mehr vernichten. Dabei kündigt an, durch Feuer wird sie zerstört werden. Das ist unglaublich. Keine Ahnung, wie das passieren wird, wie das aussehen wird. Aber es wird heftig werden. So habe ich es genannt, von Überschwemmung zur Verbrennung. Und es ist dieser Tag, und damit schließt Petrus dann auch Vers 7 ab, wo ewiges Verderben für die mit einfließen wird oder mit ihnen gegeben wird, die ohne ihn leben, die gottlos leben. Und das ist das traurige Ende und diese große Warnung. Diese Warnung, die nicht nur Spöttern und Irrlehren gilt, sondern allen Menschen, die ohne Gott leben. Und die musst du, die muss ich vor Augen haben in meiner Umgebung, in deiner Umgebung, dass sie das nicht erleben. Dass sie gewarnt werden davor, was passieren wird. Und das können wir umso besser, je stärker wir davon überzeugt sind, dass Christus wiederkommt. Und deswegen möchte ich euch noch einige Dinge mitgeben. Vielleicht wird Jörg die nächste Woche noch ein bisschen ausführlicher betrachten, was die Wiederkunft Christi betrifft. Und wenn ihr Lust habt, wir können uns gerne darüber unterhalten oder nochmal eine extra Session machen. Aber es sind so ermutigende Dinge, die uns die neutestamentlichen Schreiber insbesondere mitteilen, was die Wiederkunft Christi bedeutet. Christus kommt wieder. Das ist gewissermaßen der Kern aller Erwartung. Ja, das ist das, worauf wir warten, worauf wir hinziehen. 1. Thessalonicher. Ja, wir sind umgekehrt hin zu Gott, um ihm zu dienen und nun ab jetzt zu erwarten, dass er wiederkommt. Alles in einem beschrieben. Die Wiederkunft Christi ist die Hoffnung der Gemeinde. Wir haben das im Titusbrief betrachtet. So schön, dass wir Hoffnung haben, nach vorne blicken können. Es ist die Sehnsucht der Gläubigen. Ja, die ganze Schöpfung ächzt und seufzt, finden wir im Römerbrief. Und wenn die Söhne Gottes offenbart werden, ja, wenn dieser Tag kommt, dann wird dieses Seufzen ein Ende haben. Und so ist es unsere Sehnsucht, dass wir erlöst werden in unserer Vollendung und dann auch noch leiblich auferstehen werden und so weiter. Wenn Jesus wiederkommt, bedeutet es, dass er 1000 Jahre ein Reich aufrichten wird und dass die Heiligen mitherrschen werden. Was für eine grandiose Zeit, ein Friedensreich wird er aufrichten. Der Satan ist gefangen, gebannt. Es wird ein Reich sein, was wir bis jetzt nie in irgendeiner Form nur ansatzweise kennen. Leibliche Auferstehung und Lohn, auch das hängt damit zusammen, wenn unser Herr wiederkommt. Und das sind einige Beispiele, die einfach dir nochmal den Trost und den richtigen Blick geben sollen. Christus kommt wieder. Er wird dich, wenn du glaubst, nach Hause holen. Und so stark war diese Hoffnung für die Christen damals, dass sie in ihren Gruß einander immer wieder ein Wort eingebaut haben. Maranatha, Herr, komm bald. Das war ihre Hoffnung, das war ihre Sicht, das war ihr gegenseitiger Zuruf, dass sie so fröhlich darüber waren, dass das ihr Leben im Hier und Jetzt geprägt hat. Und das wünsche ich mir auch, dass das bei uns mehr und mehr so wird. Ja? Dass wir unseren Blick darauf richten, dass unser Leben auf ihn ausgerichtet wird. Und es ist eigentlich nur logisch, wenn wir auf alle anderen Dinge auf dieser Welt unseren Blick ausrichten. Und damit meine ich nicht nur Sorgen, Ängste, Probleme, die wir alle in groß und klein haben. Ja, wir wissen, wie wir auch damit umgehen können, zu ihm. Ich meine eher die Dinge der Ablenkung, wo wir uns vergnügen und wo wir nicht die richtige Sicht bekommen. Sei es Filme, übermäßigen Verzehr von Computer, von Autos, von Mode, von Netflix, Social Media, keine Ahnung, was dich alles ablenkt, was dich vielleicht sogar zur Sünde verleitet, all das nimmt dir diesen Blick nach unten und nicht nach vorne. Alles, wo du Zeit, Geld, Kraft investierst, was nicht Ewigkeitsbestand hat, es hindert daran, diesen Blick zu behalten. Und der Teufel weiß das. Und deswegen möchte er dir das schön zuschieben und dir dadurch diese Hoffnung und diesen Blick nehmen. Er hat es bei Jesus auch versucht, zu reizen, zu versuchen. Lass dich nicht davon packen, sondern richte neu wieder deinen Blick aus. Du weißt es, es steht hier drin, er kommt wieder. Lebe dein Leben so, dass es davon geprägt ist, dass du weißt, ja, ich möchte meinem Herrn gefallen, ich möchte vor ihm stehen und mich an ihm, mit ihm freuen. Wir leben in diesen letzten Tagen und diese Tage sind verrückt. Ja. Jesus hat es bereits angekündigt, aber manchmal lässt es doch unsere Gedanken einfach erschaudern, was wir alles mitkriegen. Aber Jesus sagt Folgendes in Markus 13, blickt auf, hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Ist das nicht toll? Blickt auf, hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung, die vollkommene Erlösung naht. Und ich hoffe, diese Gedanken können dich ein Stück weit mittragen in die kommende Woche, in die kommende Zeit. Wach auf! Denk darüber nach. Weiß darum, dass andere Menschen darüber spotten und weiß darum, dass Gott eingreift. Christus kommt wieder. Und ich möchte dir das auf eine Art und Weise nochmal ein Stück weit in Erinnerung rufen durch ein Lied. Das Lied wurde erst vor 2 Wochen veröffentlicht. Das heißt mit Macht und Herrlichkeit. Ich denke, geschrieben und auch komponiert von Jonathan Albrecht. Der eine oder andere kennt ihn unter Violinhard auf YouTube. Und ich möchte da gar nicht auf die Einzelheiten eingehen, sondern einfach nur zeigen, er richtet diesen Blick auch nach vorne und warnt ein Stück weit auch, nicht leichtfertig damit umzugehen. Ja, wenn du noch nicht daran glaubst, dass du alle Ausreden beiseite legst und weißt, 2. Petrus 3, Vers 9, es ist noch Gnadenzeit, dass du dich wachrütteln lässt und dass du dich herausfordern lässt, mit diesem Blick dein Leben im Hier und Jetzt zu gestalten, dass du eifrig für ihn lebst, so beschreibt er es, und dass du dich darauf freust, so heißt es am Ende, dass es nach Hause geht, zu Jesus.